Zimt und Zukunft. Von und mit Alma Jung. Hallo, hallo, hier ist mal wieder Alma. In der ersten kleinen Staffel von Zimt und Zukunft rede ich 5 Folgen lang mit den Vorsitzenden und SprecherInnen der größten demokratischen Jugendparteien. Warum ausgerechnet ihre Partei die beste sein soll und was für junge Menschen dabei ist, das will ich heute von Jette Nietzert wissen. Jetzt kommt einmal ein kurzes Steckbriefing. Seit Oktober 2024 ist sie Bundessprecherin der Grünen Jugend und war Schülersprecherin in Bergisch Gladbach, bevor sie Erziehung und Bildung in der Kindheit studierte. Seit 2019 bei den Grünen, Mitglied bei der Grünen Jugend Berlin. Von Oktober 2020 bis November 2021 war sie genderpolitische Sprecherin der Organisation. Mittlerweile arbeitet sie seit 2022 in verschiedenen Institutionen der Geflüchtetenhilfe und war 2024 beim Deutschen Kinderhilfswerk tätig. Dort zuständig für die Themen Beteiligung und Geflüchtete. Mit Gastbeiträgen bei Watson wie Bitches brauchen Gerechtigkeit summiert sich der ohnehin schon große Online-Hass noch auf. Darauf reagiert Jette Nietzert, wenn überhaupt, meist komödiantisch, nicht selten mit einer ironischen Insta-Kachel. So viel zu den Eckdaten, gleich werdet ihr sie aber auch noch besser kennenlernen. Jetzt aber erstmal, hallo Jette, habe ich was Wichtiges vergessen?
Hey, passt.
Alles klar, dann zum Einstieg habe ich mir überlegt, ganz originell, hat wahrscheinlich noch kein Podcast davor gemacht, ich glaube, das hat jeder zweite, entweder oder Fragen.
Ich lieb's.
Ja, A oder B, es sind 10 ungefähr und genau. Krawallbürste oder Clean Girl?
Krawallbürste.
TikTok oder Instagram?
TikTok.
Twitter oder TikTok?
TikTok.
Aktivismus oder Politik?
Politik, aber Aktivismus ist auch Politik.
Nura oder Juju?
Nura.
Grün oder Jung?
Jung?
Grün oder Links?
Grün ist Links.
Eist Matcha Latte oder Cola?
Eist Matcha Latte.
Leoprint oder Camouflage?
Leoprint.
Neu erfinden oder der Linie treu bleiben?
Ja, neu erfinden.
Und die wichtigste Frage, Zimt oder Zimt?
Natürlich Zimt.
Sehr gute Antwort. Danke für die Antworten. Ich würde sagen, wir sind warm. Auf jeden Fall fange ich jetzt langsam mal mit den längeren Fragen an. Wie bist du zur Grünen Jugend gekommen und was ist das Schönste, was vielleicht auch das Schlimmste, was dir da auf deinem Weg begegnet ist?
Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich bin ursprünglich gar nicht zur Grünen Jugend gekommen, sondern zu den Grünen. Ich habe damals ein Praktikum in der Kita gemacht hier in Berlin und ich wusste, dass Kinderarmut ein Ding ist in Deutschland, aber ich habe es nie persönlich so sehr quasi erlebt. Und dann war ich in dieser Kita in Kreuzberg und da hatten Kinder dann kein Frühstück, keine passende Kleidung und haben halt in Armut gelebt. Und dann dachte ich so, wir sind so reich in Deutschland, warum ändert das keiner? Ja, dann muss ich das halt jetzt ändern. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte in den Landtag einziehen, weil Kinderarmut ist Landespolitik. Und dann, wildes Unterfangen, so funktioniert das nicht, wie man in den Landtag kommt, aber wusste ich ja nicht. Dann habe ich auf die Website geguckt, weil ich dachte, Grüne oder Linke ist bestimmt so meine Partei, von dem, was ich vorher gewählt habe, wie ich so denke. Und dann hatten die Linken eine große Kampagne zur Videoüberwachung auf der Website, dass sie gegen Videoüberwachung sind. Und ich war damals für Videoüberwachung, heute nicht mehr. Und dachte so, gehe ich halt zu den Grünen. Fun Fact daran, die Grünen hatten genau die gleiche Beschlusslage. Sie hatten es nur zu dem Zeitpunkt nicht so fett auf der Website stehen. Aber genau, so bin ich bei den Grünen geendet. Und dann hat es fast ein halbes Jahr gedauert, bis mir jemand erzählt hat, dass es die Grüne Jugend gibt. Weil die Grünen freuen sich natürlich auch immer, wenn junge Leute dann da mal auflaufen. Und dann war ich ganz lange erst bei den Grünen, bis mir jemand erzählt hat, wie cool die Grüne Jugend ist. Und ich liebe Wahlkampf. Deshalb, ich liebe es einfach, auf der Straße zu stehen, mit anderen Leuten aus der Grünen Jugend, mit Menschen zu sprechen, mit jungen Menschen zu sprechen und so mit denen auch über Politik quasi zu sprechen. Und deshalb sind das, glaube ich, meine schönsten Erfahrungen. Und meine schlimmsten Erfahrungen, hatte ich jetzt gar nicht innerhalb der Grünen Jugend oder so, sondern es ist dann eher, wenn man sich denkt, was nerven die Grünen schon wieder, wenn die da ewig lange komische Dinge bereden oder so. Das ist dann schon manchmal auf jeden Fall nervig.
Auch was damit einherkommt wahrscheinlich, was nicht unbedingt von der Partei ausgeht?
Ich glaube, es gibt viel, wenn wir jetzt über Online-Hass sprechen, jetzt in meinem neuen Amt oder so. Aber am Ende denke ich mir immer, lohnt es sich trotzdem aktiv zu sein? Also genau das ist ja das, was die Menschen im Internet wollen. Wenn die zum Beispiel einen beleidigen oder so, wollen die ja, dass du aufhörst. Es würde ihnen ja nur Genugtuung geben. Deshalb sehe ich gar nicht ein, das ernst zu nehmen.
Du hast gerade gesagt, jemand hat dir erzählt, wie cool die Grüne Jugend eigentlich ist. Gibt es da einen Unterschied? Also man hat es gerade so ein bisschen rausgehört. Was ist der größte Unterschied deiner Meinung nach zwischen den Grünen, der Grünen Jugend?
Bei den Grünen sind halt ganz viele Leute so typisch sind so junge Mütter, die gemerkt haben, dass die Welt ja doch untergeht und dass sie das für ihre Kinder nicht wollen. Das ist so, wie Leute zu den Grünen kommen, so ist es zumindest in meiner Erfahrung. Und die haben einfach ein ganz anderes Bild von, wie Politik und die Welt sein sollte. Genau, die machen dann halt so Aktionen, wo man so Bäume gießt oder Parks clean up, heißt es dann. Und ich denke mir so, ja, das kann man schon machen, aber wir als Grüne Jugend finden halt, man sollte eher auf Demos gehen und auch ein bisschen mehr nicht nur über den Baum nebenan nachdenken, sondern vielleicht über die großen Probleme in der Welt. Und das kommt halt bei den Grünen dann oft ein bisschen zu kurz. Ja, und die Gespräche, keine Ahnung, wenn man die ganze Zeit mit 30- bis 70-Jährigen im Raum sitzt, sind halt andere, als wenn man alle zwischen so 16 und 27 ist, das ist dann schon cooler.
Wenn man aber die Jungparteien anschaut und gerade die Vorsitzenden oder BundessprecherInnen, dann fällt einem schon öfter auf, dass das jetzt nicht gerade 16-Jährige sind, sondern vielleicht eher 27-Jährige, teils 30-Jährige, Ü30-Jährige. Ihr habt jetzt die 27-Jahre-Regelung, aber für dich ist jetzt noch ein Jahr, oder?
Ja.
Wie handhabt ihr das? Also bis wann ist man jung?
Genau, bei uns ist man jung bis 27, weil genau das einfach auch an so die gesetzlichen Regelungen von Jugend geknüpft sind. Bei den Jusos, bei der JU, also bei den anderen Jugendorgas ist man es oft bis 35, beziehungsweise bei der JU, glaube ich, so lange, wie man sich so jung fühlt oder so, keine Ahnung. Bei denen gilt, glaube ich, Philipp Amthor noch so. Aber genau, wir finden halt, dass es auch für junge Leute cooler ist, wenn man eben nicht so sehr alten Leuten gegenüber sitzt. Sonst hat man ja wieder das, was mich bei den Grünen auch so ein bisschen dann genervt hat. Und das ist ja nicht hilfreich für eine Jugendorga. Und ich glaube, dass eben die BundessprecherInnen oft so alt sind, liegt auch daran, dass man ein dickes Fell braucht. Und ich glaube, ich bin sehr froh, dass ich nicht 19 und in diesem Amt bin, auch wenn andere Leute das schon super gemacht haben. Ich glaube, ich hätte diesen ganzen Druck nicht so handeln können einfach. Und schon auch, weil man politische Erfahrungen ja auch braucht. Also ich muss ja zu allen Themen sprechfähig sein und ich muss vor allem auch ja sehr viel Zeit investieren. Also mein Job ist quasi ein Vollzeitjob jetzt. Also ich arbeite Vollzeit gerade als Bundessprecherin und kriege aber auch nicht so viel Geld dafür. Das heißt, es ist gar nicht mit einer Schule zum Beispiel vereinbar oder so.
Ich habe mit vielen verschiedenen Jugendlichen gesprochen, die in meinem Umfeld jetzt zur Gen Z, Gen Alpha teilweise sogar gehören. Und die haben mir ein bisschen erzählt, warum sie jetzt nicht unbedingt einer politischen Organisation Partei beitreten würden. Viel dabei war tatsächlich auch diese fehlende Repräsentanz und es gibt ja auch den Trend, dass gerade die Gen Z-Wählenden, die jetzt schon wählen durften, eher Kleinparteien gewählt haben. Gerade bei der Europawahl hat sich das gezeigt, ab 16. Wie geht ihr damit um? Habt ihr das Gefühl, dass das irgendein Problem ist oder denkt ihr, dass das kein langfristiger Trend sein wird? Also, dass sich junge Menschen tendenziell eher an die kleineren Parteien wenden werden?
Wir finden schon, dass Demokratie sich ja für junge Leute lohnen muss. Also man muss ja sehen, wenn man wählt, dass dann auch was passiert so ein bisschen. Zumindest wenn dann die Partei, die man gewählt hat, auch an der Regierung ist. Und ich glaube, das ist schon ein Grund, dass sehr viele einfach sehr enttäuscht davon waren, wie die letzte Bundesregierung Sachen für junge Menschen gehandelt hat. Also genau, die nicht so gut umgesetzt hat. Und da verstehe ich, dass die Leute dann denken, na dann will ich ja eine kleinere Partei oder eine andere Partei. Das Problem ist, dass ich sagen würde, das ist halt nicht so klug, weil damit man seine Stimme immer wegwirft bei einer Bundestagswahl und es keine Kleinstpartei, auch wenn Volt immer auf Instagram so tut, als ob, aber so es jemals schaffen würde oder nicht jemals, aber gerade schaffen würde, in den Bundestag zu kommen. Und bei Europa verstehe ich das noch mehr, weil da die Hürde ja nicht so hoch ist, für die Parteien reinzukommen. Also da verstehe ich auch junge Menschen, die sagen, für Europa, der gilt für sie was anderes. Aber ich glaube, gerade bei der Bundestagswahl und bei den Rechtsextremen, die ja jetzt auch im Parlament immer mehr vertreten sind, sollte man sich schon fragen, ob man seine Stimme für eine Partei einsetzen will, die nicht 100% das macht, was man selber möchte. Also es ist ja nicht so, dass ich zu 100% hinter dem grünen Wahlprogramm stand oder so. Aber ich glaube halt, dass das die Partei war, die mich am besten vertreten würde im nächsten Bundestag. Und ich glaube, das sollten halt sich junge Leute mehr noch überlegen. Und ich verstehe total den Frust dahinter. Aber ich glaube, es ist halt kein produktiver Frust, weil sich dann nichts zum Positiven verändern kann. Also was haben wir jetzt für eine Regierung? Glaubt ihr, die CDU tut irgendwas für euch? Hat es euch geholfen, Volt oder die Tierschutzpartei oder so zu wählen? Also das wird ja nicht mal als Protest oder so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Deshalb, ja, genau, verstehe ich das immer nicht so.
Übergang zum Thema Wählen versus aktiv werden. Also mir wurde dann von vielen Leuten auch gesagt, okay, ja, ich will doch. Oder vielleicht die jetzt noch nicht wählen können, ich werde dann einfach das wählen, was ich will. Und gut ist, warum braucht es Leute, die sich engagieren? Warum braucht es junge Menschen außerhalb der Wahl?
Naja, als junge Menschen sind wir ja einfach in der Unterzahl. Also die über 60-Jährigen werden uns in Wahlen immer, wie sagt man das, immer übertünchen, weil sie einfach sehr viel mehr sind. Also ihre Stimme wird immer mehr zählen, die ganze Babyboomer-Generation. Und es ist aber so, dass es Studien gibt, dass wenn 3,5% der Menschen zum Beispiel auf der Straße stehen, dass dann sich Politik nachhaltig verändert, weil das genug Menschen sind, um quasi eine Aufmerksamkeitswelle zu erzeugen. Und so 3,5% der Menschen, das sind junge Menschen in Deutschland. Und das heißt, wenn wir mehr zusammenstehen, mehr für ein Thema einstehen, das haben wir ja bei Fridays for Future auch gesehen damals, dann kann sich halt mega was bewegen. Und ich sage gar nicht, dass alle junge Menschen in eine Parteijugendorga gehen müssen. So völlig fein. Vielleicht ist es auch einfach eine andere Organisation. Vielleicht interessiert dich irgendein Thema total und du möchtest dich dafür einsetzen. Aber die Welt wird sich halt nicht verändern dafür, dass wir alle 2 bis 4 Jahre irgendwann mal wählen gehen, sondern an der Veränderung muss man schon auch selbst mitwirken. Und es ist schon auch quasi eine privilegierte Position zu sagen, ja, für mich wird es nicht so viel schlimmer. Es reicht, wenn ich wählen gehe. Weil für viele Menschen in diesem Land wird es gerade schlimmer. Mit der SPD und mit der CDU in der Regierung wird es geflüchteten Menschen schlechter gehen. Menschen, die Bürgergeld empfangen, wird es schlechter gehen, weil eben die ganzen Mittel gekürzt sind. Und wenn man solidarisch ist und wenn man sagt, mir ist es wichtig, dass es Menschen in diesem Land gut geht, auch wenn ich davon nicht direkt profitiere, dann reicht es halt nicht mehr einfach nur wählen zu gehen, sondern das bedeutet zumindest in den nächsten Jahren auch quasi politisch aktiv zu sein und vielleicht auch aktivistisch aktiv zu sein, um da Solidarität auch quasi zu leben und auszudrücken.
Es gibt ja auch Menschen, denen es sehr schlecht geht, die dann zum Beispiel nicht sagen, okay, ich werde jetzt aktiv, statt einfach nur zu wählen, sondern die dann gar nicht mehr wählen oder die jetzt zum Beispiel ja extremistische Parteienkräfte wählen. Du meintest gerade, da muss man irgendwie als Jugend zusammen sich organisieren. Für wie wahrscheinlich hältst du dieses Zusammenhalten, wenn jetzt alles immer mehr nach links und rechts driftet, beziehungsweise wenn sich die verschiedenen Jugendlichen auch ja ein Stück weit extremisieren?
Ich würde sagen, dass ein großes Problem ist, dass wir versuchen, uns gerade auseinander zu dividieren, anstatt zusammenzuhalten. Also wenn es um Mieten geht zum Beispiel, natürlich brauchen junge Menschen günstige Mieten. Auch ich brauche günstige Mieten und genauso brauchen Geflüchtete günstige Mieten und Alleinerziehende brauchen günstige Mieten. Und wenn wir aber alle nur für uns kämpfen und für unsere Interessensgruppe, dann sind wir vielleicht eine starke Interessensgruppe als junge Menschen, wenn wir dann plötzlich alle für unsere niedrigen Mieten auf der Straße stehen, dann, keine Ahnung, gibt es vielleicht eine Quote von 10% müssen Wohnungen für junge Menschen vermietet werden oder so, die günstig sind. Aber ich glaube, dass das eben nicht weiterhilft und dass wir so gesellschaftlich nicht zusammen stark sind, sondern was ich glaube ist, dass wir uns gemeinsam alle, Alleinerziehende, Geflüchtete, junge Menschen und wer noch so da reingehört, für günstige Mieten stark machen müssen und dass wir halt gemeinsam mehr erreichen. Und ich glaube, dass gerade die Politik, wo alles gekürzt wird, wo alle Leute quasi wo allen Leuten, die nicht reich sind, es schlechter geht damit, führt halt schnell dazu, dass man versucht, nur noch für seine Interessensgruppe zu kämpfen. Und das sehe ich schon als große, große Gefahr. Und das ist ja auch, was quasi zum Beispiel mit einer AfD passiert am Ende. Also die kämpfen für eine Interessensgruppe, für weiße deutsche Menschen, weil Menschen Angst haben, dass ihnen Geflüchtete was wegnehmen. Und Geflüchtete nehmen die aber nichts weg, wenn es genug für alle gibt. Und es gibt in Deutschland genug für alle. Die Frage ist, ob wir Sachen künstlich verknappen, weil wir als Politik erzählen, es gäbe sie nicht. Weil wir zum Beispiel uns weigern, die Schuldenbremse abzubauen, was ja jetzt passiert ist. Aber das hat sofort bedeutet, dass viel mehr Geld frei wurde. Und quasi wir können uns entscheiden in Deutschland und als Politik im Bundestag, wofür wir Geld ausgeben wollen. Und wenn wir uns entscheiden, eben die ganzen Gruppen gegeneinander zu verknappen, natürlich werden dann extremistische Parteien oder rechte Parteien in dem Fall größer, weil Leute halt existenzielle Ängste haben. Aber man könnte als Politik auch einfach dagegen wirken.
Wie schafft man das? Gibt es da irgendwelche Ansätze?
Ja, also zum Beispiel, gerade wenn wir über die AfD reden, gibt es ganz gute Studien. Es gibt aus dem europäischen Ausland eine Studie, wenn man Geld in Infrastruktur investiert, dass dann die Zustimmungswerte für rechte Parteien runtergehen. Gleichzeitig gibt es Studien in Deutschland, dass hohe Mieten die Zustimmung zu rechtsextremen Parteien stärken. Also all das ist sogar quasi wissenschaftlich belegt. Man müsste die Mieten senken, man müsste in Infrastruktur investieren. Wir hätten quasi, also es ist jetzt nicht so, als würde ja Nazis direkt weggehen, aber quasi das Problem würde schon kleiner werden, weil Menschen sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und ich glaube, dazu gehört auch eine Rhetorik, die wir ja gerade haben. Also wie auch im Wahlkampf von allen Parteien zum Beispiel über Geflüchtete gesprochen wurden. Wir haben uns in Deutschland mal auf Menschenrechte geeinigt und ich finde es total traurig. Ich mache auch ganz viel Asyl- und Migrationspolitik, weil ich selber in einer Geflüchtetenunterkunft ja gearbeitet habe. Ich finde es ganz traurig, dass wir quasi gerade versuchen, so zu tun, als hätten die Menschen kein Recht, hier zu sein, als wäre in Syrien kein Krieg, als würden Menschen in der Türkei nicht verfolgt werden, wenn sie Kurden sind. Und dass all das runtergespielt wird und nur noch auf einen Aspekt von, haben wir genug Geld, um die aufzunehmen, zu gucken, finde ich eine total weirde Perspektive auf Politik, weil ich denke, es geht darum, Menschenleben zu schützen. Und ich finde es krass, dass es vielen Leuten gerade nicht mehr darum geht. Und ich glaube, da geht es auch um ein Narrativ, was eben andere Parteien und nicht nur Rechte verändern. Und genau das, was ich auch in meiner Partei, aber vor allem natürlich in vielen anderen Parteien auch kritisieren würde.
Du hast gerade gesagt, Aktivismus und Politik ist in dem Sinne auch oft das Gleiche oder gehört zusammen. Viele trennen das, ja. Viele sagen ja, ah, okay, PolitikerInnen sollten nicht zu aktivistisch sein, AktivistInnen sollten keine Politik machen. Wie siehst du das? Warum gibt es diese Aussagen? Warum gibt es da so Gegenwind?
Ich finde, gerade AktivistInnen sollten ja Politik machen, weil einfach Aktivismus Politik ist. Also man macht ja keinen Aktivismus so random, sondern man will ja damit Politik verändern. Und das bedeutet, Politik zu machen. Und PolitikerInnen sollten nicht zu aktivistisch sein, ist ja auch die Frage, wen definiert man eigentlich als Politikerin? Also Leute sagen, ich bin Politikerin, ich bin jetzt Bundessprecherin. Natürlich kann ich dann trotzdem Nazis blockieren. Und ich würde mir wünschen, dass alle Abgeordneten, die im Bundestag sitzen, auch Nazis blockieren zum Beispiel, wenn sie auflaufen. Oder jetzt Grenzkontrollen zum Beispiel aktivistisch blockieren oder darauf aufmerksam machen. Es gibt ja total viele Sachen, die man machen kann. Demos sind aktivistisch. Ich möchte, dass PolitikerInnen auf Demos gehen, natürlich. Aber ich glaube schon auch, dass man der Verantwortung nicht loswerden kann, die man als Politiker in einem Parlament hat, dass dein erster Wirkungsort natürlich das Parlament ist und dass du Dinge, die du in Demos, auf der Straße, in der Zivilgesellschaft, in deinen Wahlkreisbüros mitnimmst, die dann umsetzen musst im Bundestag. Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht mehr auf eine Demo gehen darf.
Ich glaube, dass diese Einstellung oft daher kommt, dass Demos sich ja quasi gegen oder an die Regierungsparteien richten, dass man etwas fordert und dann kommt es irgendwie ein bisschen weird drüber, wenn man quasi das verlangt und gleichzeitig Teil dieses vermeintlichen Etablissements ist. Vielleicht gibt es da irgendeinen Mittelweg? Hast du da eine Idee? Also würdest du sagen, wenn man nicht auf Demos geht, wie kann man trotzdem aktivistisch wirken? Wie kann es akzeptiert sein?
Naja, ich würde sagen, dass das auch schon ein falsches Verständnis der Zivilgesellschaft war, zum Beispiel während der Ampelpartei. Also nur weil man in der Regierung ist, sind ja nicht beide Parteien oder alle drei Parteien wie in der Ampel der gleichen Meinung. Und dann wurden aber Grüne irgendwie ausgebuht oder niedergemacht, wenn sie auf zum Beispiel Klimademos waren oder auf Menschenrechtsdemos oder so. Aber genau, ich glaube, man muss unterscheiden davon, wofür eine Partei eigentlich steht und was eine Partei in der Regierung umsetzen kann. Es ist ja nicht so, als würde das grüne Wahlprogramm zu 100% umgesetzt werden und dann ist es gut, wenn auch PolitikerInnen in dem Moment auf Demos gehen und Zivilgesellschaft unterstützen, Demos auch finanzieren. Also Abgeordnete haben ja enorm viel Geld einfach, was eingesetzt werden kann. Genau, und ich glaube, mir ist schon wichtig zu sagen, Aktivismus findet nicht nur auf Social Media statt. Also ich nutze auch exzessiv soziale Medien auf jeden Fall, aber das ist halt schon einfach ein Punkt, wo man was machen kann, wo man was teilen kann. Aber der eigentliche Aktivismus findet auf der Straße statt oder indem man zum Beispiel mit Nachbarinnen redet, indem man sein Haus durchklingelt und mit denen genau über soziale Gerechtigkeit redet. Das ist auch Aktivismus und genau, ich glaube, eine Insta-Kachel teilen ist immer gut, aber genau nicht das Ende von Aktivismus. Wobei man auch sagen muss, dass viele Menschen ja auch einfach keine Kapazitäten haben, in Deutschland aktivistisch oder politisch aktiv zu sein. Also wer Kinder pflegt, Geschwister pflegt, Nachhilfe gibt, arbeiten muss, weil er oder sie sonst nicht über die Runden kommt, das sind ja alles Dinge, die wir quasi einkalkulieren müssen. Deshalb will ich auch nicht sagen, alle Menschen müssen jetzt hier 10 Stunden die Woche politisch aktiv sein und am Wochenende auf Demos gehen. Aber ich glaube, dass es sehr viele Menschen in Deutschland gibt, die die Kapazitäten hätten und die sollten dann auch daran arbeiten, dass die Welt eben eine bessere wird.
Wenn sich die Menschen, die die Kapazitäten hätten, die dann tendenziell auch mehr Privilegien haben, aber quasi für die Rechte oder für die Privilegien der anderen Menschen einsetzen, die es vielleicht im Moment nicht können, die nicht die Kapazitäten oder Privilegien haben, wie vermittelt man das? Weil ich meine, du siehst dann vielleicht nur Menschen, denen es besser geht als dir und die setzen sich dann für dich ein. Du weißt es vielleicht gar nicht oder du glaubst es ihnen nicht, weil denen geht es ja besser. Warum sollten sie das tun? Wie schafft man da eine Glaubwürdigkeit oder wie schafft man da eine Verbindung oder... Du hast ja gerade gesagt, alle müssen sich verbünden oder alle sollten zusammenhalten. Wie kann das geschafft werden?
Ich glaube, das ist gar nicht so ein Widerspruch. Also wenn ich jetzt auf eine Demo gehe, damit die EU sich nicht abschottet und wir Menschenrechte weiter einhalten oder damit deutsche Grenzen offen bleiben, dann wird mich das nie betreffen. Als weiße Person werde ich niemals in eine Grenzkontrolle kommen. Ich werde niemals einen Pushback erleben, also dass ich abgewiesen werde, obwohl ich einen Asylantrag stelle. Ich werde niemals übers Mittelmeer fliehen müssen wahrscheinlich. Und trotzdem kann ich mich ja für Prinzipien, die ich habe, als weiße Person einsetzen. Und ich, wenn ich mit meinen geflüchteten Kids spreche, aber auch viele andere Menschen sehen ja auch, dass sich Menschen für ihre Rechte einsetzen. Wenn wir auf den CSD gehen, ich bin nicht queer, dann setze ich mich dafür ein, dass queere Menschen in Deutschland die gleichen Rechte haben und geschützt werden. Ich glaube, das ist gar nicht so ein großer Widerspruch, ehrlich gesagt. Das sollte man einfach machen. Also wenn man sich nur für sich selbst einsetzt, dann wird auf jeden Fall aus der Welt keine bessere.
Machen die Grünen aus deiner Sicht genug, um so Kinderarmut zu vermeiden, zu verhindern, zu verringern? Oder gibt es da eine Diskrepanz zwischen grüner Jugend?
Die Grünen haben da ein wirklich, wirklich gutes Konzept. Ich würde sagen, Kinderarmut ist schon der Themenbereich, wo wir mit am wenigsten auseinandergehen. Zu den Grünen, da gibt es ja die Kindergrundsicherung, die die Grünen entwickelt haben und auch die im letzten Regierungsprogramm stand, also im Ampel-Koalitionsvertrag, die aber dann nicht umgesetzt wurde, weil die FDP, die ja den Finanzminister gestellt haben, das Geld dafür nicht freigegeben haben. Und da zum Beispiel ist ja ein Beispiel, wo die Grünen dann auch auf Demos zum Thema Kinderarmut gegangen sind, weil ihnen das Thema wichtig ist. Sie die Kindergrundsicherung wollten, also dass alle Kinder mehr Geld bekommen im kleinen Teil quasi. Und aber es ist eben nicht gekommen, weil Christian Lindner und die FDP blockiert haben, dass Armut in Deutschland von Kindern abgeschafft wird. Und das ist natürlich mega traurig. Und jetzt in der Opposition wollen, also CDU und SPD haben ja das Bürgergeld für Totalverweigerer gestrichen und also für Menschen, die nicht arbeiten gehen. Und das bedeutet, dass auch denen ihre Kinder ja dann kein Bürgergeld mehr bekommen. Das heißt, Kinder werden da sehr direkt in Armut oder in, also noch mehr als Armut, existenzielle Not geschickt. Und genau, die Grünen können da aber nichts machen. Also in der Opposition kannst du vor allem quasi Aufmerksamkeit auf Themen lenken und natürlich, wenn Demos sind und andere Sachen der Zivilgesellschaft unterstützen. Aber wer jetzt in den nächsten 4 Jahren möchte, dass Kinderarmut in Deutschland besiegt wird, der muss dafür auf die Straße gehen, weil die CDU und die SPD werden es nicht im Parlament tun.
Du hast gerade gesagt, dass Opposition da nur weniger Einfluss hat, aber gleichzeitig hast du im, ich glaube, Spiegel-Spitzengespräch gesagt, dass du Bock auf Opposition hast. Was ist so cool an der Opposition?
Dass man sehr viel freier ist, ist sehr cool an der Opposition. Also gerade auch für uns als Grüne Jugend und vor allem, wenn man jetzt überlegt, die Alternative wäre ja eine Koalition mit der CDU zu haben oder so sah damals die Perspektive aus. Natürlich würde ich mich freuen, mit der Linken und der SPD zum Beispiel in einer gemeinsamen Koalition zu sein mit den Grünen. Dann denke ich mir, so regieren ist auch geil. Aber bei den Zuständen, die es gerade gibt, das sieht man ja auch in der SPD, die tut mir ehrlich gesagt mega leid, weil bei der CDU mit Friedrich Merz kann man da ja total wenig rausholen. Das sieht man ja auch, dass die SPD außer Ministerien da nicht besonders viel im Koalitionsvertrag rausgeholt hat und damit ja auch viele ihrer Werte verraten hat. Also den 8-Stunden-Tag abzuschaffen, Armut zu steigern, keinen Mindestlohn durchgesetzt zu haben und so, so wäre es ja den Grünen auch gegangen. Also wir hätten ja auch total wenig Punkte durchbekommen und ich glaube eben, dass man es eher schaffen kann als Grüne, gemeinsam auch mit den Linken als demokratische Opposition, eher Menschen zu bewegen, eben auf die Straße zu gehen und auf Themen aufmerksam zu machen. Und so war es ja auch 2019 mit Fridays for Future, da waren die Grünen nicht im Parlament und trotzdem wurden krasse Klimaschutzmaßnahmen beschlossen und die Grünen waren ein guter Treiber. Und ich glaube, dass man eben als Opposition sehr viel freier ist, auch als Jugendorga, weil wir eben nicht die ganze Zeit auf den Deckel bekommen können dafür, dass wir irgendwelche Regierungsarbeit kritisieren und gleichzeitig, wir es eben schaffen können, Menschen dazu zu bewegen, selbst auf die Straße zu gehen für das, was sie wollen und genau, ich glaube, das ist eine gute Rolle für die Grünen die nächsten 4 Jahre.
Die SPD hat ja aber auch nicht so eine gute Verhandlungsposition dadurch, dass sie ja eben nur einen geringen Prozentsatz an Wählerstimmen bekommen hat. Und die Grünen haben ja jetzt auch schlechtere Ergebnisse als in der Bundestagswahl zuvor erzielt. Das bedeutet, warum wählen jüngere Menschen oder eben marginalisierte Gruppen, die vielleicht darauf angewiesen wären oder denen es helfen würde, weniger die Grünen oder SPD, wenn du jetzt sagst, das ist eigentlich die Gruppe an Menschen, für die ihr Politik macht? Gibt es da eine Lösung? Weil ich meine, junge Menschen haben ja auch tendenziell eher die Linke gewählt oder eben die AfD. Ist es dann einfach ein Problem der Kommunikation?
Nee, ich finde, Parteien machen es sich immer einfach, wenn man sagt, es geht nur um Kommunikation und man muss Politik einfach besser erklären. Das tut ja so, als wären Menschen irgendwie dumm. Ich glaube, es gibt einfach schon einen großen Regierungsfrust. Also das, was ich eben meinte mit Demokratie, muss sich für junge Menschen auch lohnen. Und es hat sich halt in der Ampel nicht so sehr für sie gelohnt, wie sie gehofft haben. Es gab ja für die Älteren, die jetzt zuhören, vielleicht 2021 nach der letzten Wahl oder in der letzten Wahl, gab es eine totale Aufbruchsstimmung. Es gab total Hoffnung, dass sich in Deutschland nach den ganzen Jahren mit Merkel und der CDU was richtig perfekt verändern kann für junge Menschen, für die Zukunft und so. Und ich glaube, dass diese Hoffnung sich eben dank an die FDP an der Stelle nicht durchgetragen hat. Und ich glaube aber auch, dass eben die CDU und die SPD die Menschen krass enttäuschen werden. Also auch Menschen, die die CDU gewählt haben, werden nach den Jahren total enttäuscht sein. Und das ist eben was, wo man Menschen dann auch auffangen kann als Opposition und sie wieder für sich gewinnen kann. Genau, ich glaube, die Grünen müssen auch da wieder Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Also wir sind eine Menschenrechtspartei. Unser Wahlprogramm fand ich super. Also ne, nicht 1000% und alles, aber ich würde sagen, gerade auch, was da im Asyl- und Migrationsteil drin stand, was da aber auch genau für so Kinderarmut und andere Sachen drin stand, fand ich mega gut, hätte ich sofort unterschreiben können. Und wir haben ja auch als Grüne Jugend da viel reingehandelt. Und dann gab es aber ja Situationen, die Abstimmung zum Sicherheitspaket zum Beispiel im Bundestag, wo genau Maßnahmen gegen AsylbewerberInnen auch verschärft wurden. Es gab europäische Abstimmungen, wo Asylrecht verschärft wurde, die halt eben dafür gesorgt haben, die Grünen mussten das in der Regierung machen, aber genau, die halt nicht dafür gesorgt haben, dass man sich daran erinnert hat, dass die Grünen eigentlich mal eine Menschenrechtspartei waren. Ich glaube, wir müssen jetzt sehr stark beweisen, dass wir wieder eine sind. Ich finde da aber auch spannend, was du gesagt hast, weil ganz viele Menschen, die, glaube ich, von grüner Politik profitieren würden, können ja gar nicht wählen. Also Menschen, die keinen deutschen Pass haben beispielsweise, können ja nicht zur Bundestagswahl wählen. Menschen erst ab 18 können zur Bundestagswahl wählen. Und ich sage nicht, dass alle Menschen, die keinen deutschen Pass haben oder unter 18 sind, die Grünen wählen würden. Aber ich glaube, dass die von der Politik profitieren würden. Also ich meine, wenn wir sehen, generell die Menschen wählen ja nicht so, wie sie davon profitieren würden. Also Menschen, die in Armut leben, Bürgergeld empfangen, wenn man sich da einfach mal strikt anguckt, wer für eine Vermögensverteilung ist in Deutschland und wer dafür ist, Geld, also Sozialhilfegeld zu erhöhen, dann sind das die linken Parteien, dann sind das die SPD, die Grünen und die Linken im Wahlprogramm. Gut, aber ich meine, das haben die Leute nicht gewählt, sagen wir, wie es ist. Und ich glaube trotzdem nicht, dass man es besser kommunizieren muss, sondern ich glaube, dass man da einfach wieder Hoffnung mehr wecken muss, dass Leute tatsächlich drauf schauen, was für sie besser wäre, statt einfach aus Frust was zu wählen.
Wie weckt man diese Hoffnung? Kostenloser Wahl-O-Mat in jeder Mensa oder wie?
Nee, ich glaube, ein Wahl-O-Mat ist also super. Ich finde den Wahl-O-Mat toll. Aber ich glaube, es geht viel darum, eben tatsächlich bei den Menschen zu sein. Also tatsächlich an Haustüren zu klingeln, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Regelmäßig und nicht nur zum Wahlkampf Stände zu haben. In zum Beispiel Wahlkreisbüros MieterInnenberatung anzubieten. Einfach da zu sein, auch als Grüne über eine Politik und eine Partei und ein Parlament hinaus. Wir tun oft so, und ich glaube, das ist nicht ein Problem der Grünen, sondern aller Parteien, als würden die Leute schon mitbekommen, was da im Bundestag passiert. Und die finden bestimmt super, wenn wir jetzt diese Woche, gibt es einen Gesetzentwurf zum Mieten zum Beispiel, bringen die Grünen als Opposition den Bundestag ein. Juckt nicht, hat keinerlei Relevanz, weil quasi wird eh nicht abgestimmt. Also es wird ja niemand für diesen Antrag stimmen. Aber kein Schwein da draußen wird mitkriegen, dass sie irgendwas zu Mieten im Bundestag einreichen. Also ich würde sagen mal, 5% der Deutschen kriegen überhaupt mit, was im Bundestag diese Woche passiert, höchstens. Und das sind die, die wie ich oder Journalistin so in Berlin-Mitte chillen oder so Politikwissenschafts-Nerds sind so. Und da vielleicht auch weniger Fokus auf ein Parlament zu legen und mehr Fokus tatsächlich auf Menschen, wo sie existieren und wo sie in ihrem Lebensraum auch sind, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe.
Das ist ja dann doch wieder so ein bisschen so ein Kommunikationsding.
Ja, aber ich würde nicht sagen, es geht nicht darum, Politik besser zu erklären, was wir denn alles gut machen, sondern es geht darum, solidarisch da zu sein. Also einfach vor Ort auch Menschen aktiv zu helfen und zu zeigen, was Parteien auch vor Ort bewegen können, wie das Geld, was die Abgeordneten zuhauf haben, gut eingesetzt werden kann, vielleicht um Initiativen vor Ort zu unterstützen, wie ein Wahlkreisbüro auch in einem kleinen Dorf oder in einem kleinen Ort ein Ort des Treffpunkts sein kann, ein neuer Ort quasi, wo man nicht Dinge kaufen muss, um da zu sein, sondern einfach vielleicht auch chillen kann oder so. Also wie Politik dein Leben vor Ort tatsächlich auch verbessern kann, unabhängig von diesen komischen Gesetzen, die im Bundestag beschlossen werden.
Da ist ja die AfD tatsächlich sehr geschickt. Also es gibt Boxclubs, es gibt diese ganzen Jugendeinrichtungen, Diskos teilweise in Kombination mit Wahlveranstaltungen. Also würdest du sagen, da kann man sich was abschauen oder muss man das schon abwandeln?
Ich würde sagen, man sollte nicht eins zu eins übernehmen, was die AfD macht, aber die Idee quasi vor Ort Dinge zu machen, ist ja auch was die Linken zum Beispiel gut machen, ist was die Grünen auf jeden Fall noch besser machen könnten.
Und das erreicht dann am Ende auch die jungen Menschen?
Ja, wenn sie es gut machen.
Ja, wenn sie es gut machen, das ist auch so ein Ding mit Social Media, würde ich sagen. Also du bist ja aktiv auf Social Media, du bespielst Instagram, TikTok, inklusive Online-Hass, aber wie würdest du sagen, wie kann man das gut machen? Weil es gibt so viele PolitikerInnen, die das probieren, die sich sichtlich unwohl fühlen und wo dann nicht nur Online-Hass kommt, sondern wo sich alle einfach nur denken, okay, das war jetzt cringe.
Beim E-Management denkt man sich auch manchmal, das war cringe. Ich glaube, das muss man auch aushalten. Ich glaube, jeder muss so ein bisschen sein Format finden. Also wenn ich TikTok-Tänze mache und da was Politisches zuschreibe, erwarte ich nicht, dass Robert Habeck das auch tut. So, das wäre auf jeden Fall komplett cringe, wenn der das machen würde. Und ich glaube, dass da auch PolitikerInnen genau erst ihre Formate vielleicht finden müssen, Erklärsachen finden müssen. Und ich glaube, es ist immer gut, jemanden aus der Gen Z einzustellen, der diese Videos mit einem macht. Genau, und ich glaube, Heidi Reichnick macht das ja krass, weil es so eine Nahbarkeit gibt, gerade für junge Menschen, wo ich sie auch wirklich beneide. Manchmal kommentieren Leute so, also so meistens kommentieren so Nazis bei mir drunter, so zweite Heidi Reichnick und meinen das so negativ. Und ich bin immer so, oh mein Gott, danke. aber genau, ich glaube, es kommt viel darauf an, da sein Format zu finden. Und manchmal denke ich mir so, vielleicht musst du auch gar nicht auf Social Media sein. Vielleicht ist es manchmal auch besser, nicht auf Social Media zu sein, wenn ich so mir manche Accounts angucke.
Die Julis haben sich ja auch geschlossen dagegen entschieden, auf TikTok vertreten zu sein, meine ich. Also du bist ja auf TikTok vertreten. Warum?
Ich glaube, die Julis haben sich ja dagegen entschieden, weil TikTok aus eine chinesische App ist. Das ist jetzt eine ganz unhinged Antwort, würde ich sagen. Ich glaube aber ehrlich gesagt so, dass sich nichts ändert, ob ich jetzt auf TikTok meine Tänze mache oder nicht. Also ich glaube nicht, dass auf meinem Handy dann so wichtige Infos sind, dass die chinesische Politik damit sehr viel anfangen könnte. Und ich glaube aber trotzdem, dass man die Plattform regulieren muss. Also dass die zum Beispiel einen Algorithmus veröffentlichen müssen, dass sie gegen Hate Speech und Hasskommentare mehr vorgehen müssen. Aber ich glaube nicht, dass das, also nur weil ich nicht auf TikTok tanze, ändert das nichts an der Plattform.
Denkst du, es hätte geholfen, wenn die USA TikTok übernommen hätten? Also wenn es ein US-Unternehmen gewesen wäre?
Naja, ich würde sagen nein, weil wir sehen ja gerade an Instagram oder Meta, dem Konzern dahinter zum Beispiel, dass die so sehr Donald Trump in den Arsch kriechen, dass die ja sogar alle Standards wieder runterfahren, was Fact-Checking und Fake News oder so angeht. Deshalb, nee.
Du hast auch beispielsweise ein Foto gepostet, wo du ein Armband hast, wo drauf steht Brad. Ich habe direkt an Robert Habeck gedacht, wie er Kanzler-Era auf seinem Armband stehen hatte. Und ich muss sagen, eins von beiden war weniger cringe und das war nicht das von Robert Habeck. Also du meintest ja, man soll ein authentisches Format finden. Würdest du sagen, das ist dann einfach so, da muss man dann auch nicht unbedingt Gen Zler einstellen? Oder würdest du sagen, es ist eine Kombination?
Ich glaube, ich muss jetzt keine Gen Zler einstellen, auch wenn ich sehr oft froh bin, meine FSJlerin zu haben. Die ist gerade 18 geworden und manchmal sagt die so, Jette, das kannst du wirklich nicht posten. Dann habe ich da ein ganz gutes Korrektiv. Also ja, vielleicht doch. Ich glaube, nee, ach, Robert Habeck hat ja auch junge Leute eingestellt und ich fand seine Kampagne, die hat mich jetzt nicht abgeholt. Vielleicht ist das auch was. Vielleicht ist das eigentlich klug, weil es muss ja nicht alles mich abholen. Also es bedeutet ja nicht, dass Social Media, nur weil die das machen, immer für 18- bis 26-Jährige gut sein muss. Und Robert Habeck hat ja die Moms dieser Nation komplett abgeholt mit allem. Und die Moms dieser Nation sind halt irgendwie auf Facebook und Instagram aktiv so mittlerweile. Und ich denke mir so, vielleicht ist auch okay, wenn ich ein bisschen cringe finde, was Robert Habeck macht oder als Reaktion darauf ein Brad-Armband poste. Aber so, wenn es bei den Müttern der Nation funktioniert, ist ja vielleicht auch okay. Vielleicht ist ja gar nicht alles für uns.
Also so neuer Wahlslogan, die Grünen sind die für die Mütter der Nation?
Robert Habeck ist für die Mütter der Nation. Ich glaube, Grüne sind für alle da.
Okay. Heidi Reichenegg hat ja eine relativ authentische Art, einfach weil sie, ich meine, auch in dem Interview gesagt hat, dass sie das von sich aus so einfach losgeredet hat. Sie redet ja auch sehr schnell.
Wie ich auch, ja.
Ja, muss man dazu sagen. Funktioniert das einfach besser? Haben manche ein passenderes Naturell zu TikTok?
Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es hilft natürlich, wenn man so outgoing ist und quasi, also ich könnte auch stundenlang reden. Ich will mal zu alles gesagt, diesen Zeit-Podcast, weil da kann man ja reden ohne Ende und ich glaube, ich würde die längste Folge aufnehmen, die es so gibt, weil man kann mich einfach nicht stoppen.
Du würdest,
ich glaube, das hilft. Ja?
Du würdest Rezo schlagen, 8,5 Stunden, glaube ich.
Safe, ohne Toilettenpause. Ich habe Stahlblase, ich würde komplett durchziehen.
Ansage.
Aber genau deshalb, ich denke, das hilft, aber es ist ja auch nicht so, dass nur Menschen wie ich in der Politik sein sollten. Ich glaube, das hilft auch nicht. Aber ich glaube, dass Menschen, die so outgoing sind und, glaube ich, auch sehr nahbar dann, also ich würde sagen, Heidi Reichenegg ist halt auch einfach eine Frau von uns, so ein bisschen. Und man hat nicht dieses Gefühl von, was man ja oft hat in diesen abgehobenen Politiker und mit dem Anzug und so. So, ich habe auch keinen Anzug an. Ich habe mal einen TikTok gepostet, wo ich meinte, ich gehe mit Jogginghose in den Bundestag und alle Erwachsenen waren so, oh mein Gott, wie kann sie nur? So, Brudi, es ist nur der Bundestag. So das höchste Haus der Welt wird nicht einstürzen, nur weil ich eine scheiß Jogginghose anhabe. Genau, deshalb vielleicht braucht man auch ein bisschen mehr einfach so, es geht ja viel um Image und Vibe und so. Also ich meine, Kommunikation ist nicht so wichtig und man muss Politik nicht erklären, aber ich glaube, man darf schon nicht aussehen, als wäre man Banker, weil sonst mögen einen nur Banker und halt die anderen Leute nicht. Und ich glaube, genau das ist was zumindest auch ich versuche.
Philipp Amthor ist ja auch relativ erfolgreich auf den sozialen Medien. Er war ja mal der jüngste Bundestagsabgeordnete, aber ich glaube, es gibt einfach auch so viele Memes von ihm. Das spielt auf jeden Fall mit rein. Muss man memeable sein oder, ich meine, er trägt ja immer noch den Anzug.
Ja, ich glaube, Philipp Amthor, den gucken sich ja alle an, weil sie ihn cringe finden. Also es ist ja eine ganz andere Art von Faszination, als ich mir Heidi Reichenegg-Videos angucke. Oder genau, also deshalb glaube ich, dass es, also man sollte auch nicht vielleicht nur nach Klickzahlen gehen. Aber ich, vielleicht ist Philipp Amthor auch in so einer Blase, da bin ich einfach gar nicht drin von so Rich Kids, die mit 14 ihr erstes Unternehmen gründen von Papas Geld. Vielleicht ist er da einfach voll beliebt. Keine Ahnung, dazu kann ich nichts sagen.
Du hast ja gerade gesagt, es müssen auch nicht nur Leute sein, die so outgoing sind und ewig reden. Ich habe auch nochmal überlegt, okay, du warst Klassensprecherin wahrscheinlich, Schülersprecherin auf jeden Fall. Hast dich da viel engagiert. Das sind ja jetzt nicht alle. Also jede Schule hat ja ein, zwei SchülersprecherInnen, vielleicht ein paar StellvertreterInnen. Was ist denn jetzt mit den allen Menschen, die jetzt vielleicht nicht Typ SchülersprecherInnen sind? Wie kann man sich engagieren oder was würdest du den Menschen sagen, die sagen, okay, ich bin nicht dafür gemacht, ich bin nicht so?
Naja, man muss ja auch gar nicht in der ersten Reihe stehen. Also bei uns gibt es ja extra, also wir haben 17.000 Mitglieder, die kriegen nicht alle Online-Hass ab und die sind nicht alle so quasi öffentlich sichtbar, ja auch einfach wie ich, aber die machen alle einen krassen Unterschied vor Ort, weil sie eben eine Demo organisieren, Bildungsarbeit machen oder andere Sachen. Ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung vom SOS Kinderdorf, also Kinder und Jugendliche, die nicht mehr bei ihren Eltern leben aus verschiedenen Gründen. Und die haben über 4 Tage politische Forderungen entwickelt, die sie uns dann mitgegeben haben als PolitikerInnen. Und das sind ja auch Kinder und Jugendliche, wo vielleicht viele sagen würden, das sind nicht die, die natürlicherweise viel Beteiligung erfahren haben in ihrem Leben. Und trotzdem, die hatten so krasse Gedanken und Ideen. Bei manchen Sachen konnte ich ihnen gar nicht antworten, was ich dazu denke, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe, wie so bestimmte Gesetzessachen zum Beispiel bei mentaler Gesundheit sind und so. Da muss ich jetzt erstmal die Fraktion fragen. Und ich finde, die sind das beste Beispiel dafür, dass politisches Engagement quasi jeder machen kann. Und ich habe dann auch nochmal mit denen beim Abendessen gesprochen und meinte so, aber warum seid ihr denn noch nicht politisch engagiert? Was macht ihr? Und dann meinten die so, ja, so ein Event wie heute, was die quasi organisiert hatten, hat ihnen total Mut gegeben. Also ich glaube, oft fehlt vielleicht auch einfach der Mut, irgendwo mal hinzugehen. Ist ja auch weird, wenn man bei uns in eine Ortsgruppe kommt, glaube ich, so als neue Person. Dann ist man ja erstmal so, muss man die Leute kennenlernen, dann weiß man nicht, ob die cool sind. Und das ist natürlich voll die Hürde, aber so, ich kann alle nur ermuntern, so kommt voll gerne mal bei einer Jugendorganisation vorbei, kommt super gerne mal bei einem Treffen von bei euch Initiativen vor Ort vorbei, ob das Fridays for Future oder eine Initiative gegen Antirassismus sein soll. Die Leute sind mega, mega cool. Alle, also egal wo ihr hingeht, glaube ich, ist es eine mega coole Erfahrung und egal, ob ihr schon viel über Politik wisst oder nicht, so, das ist völlig egal. Ihr werdet es lernen über die Zeit, so. Und genau, ich glaube, vielen Jugendlichen fehlt Mut und deshalb ist es auch wichtig, dass wir in Deutschland mehr Beteiligungserfahrungen für Kinder und Jugendliche schaffen. Also, und das muss eben nicht immer nur das Kinder- und Jugendparlament sein, weil genau das ist es ja. Dann sitzen halt 10 Kids in so einem Kinder- und Jugendparlament, 3 sind SchülersprecherInnen, sondern es ist wichtig, quasi die Breite der Kinder und Jugendlichen auch zu erreichen. Und das kann halt ganz viel sein. Der Spielplatz neben deinem Haus, die Gestaltung deiner Schule vielleicht, oder halt was anderes, was sich in deinem Ort gerade verändert. Und genau, das wichtig, dass gerade in den Kommunen oder in den Städten, dass halt eben Beteiligungserfahrungen geschaffen werden, um allen Jugendlichen Mut mitzugeben, ihren eigenen Lebensraum zu verändern.
Und der zweite Punkt, der dann oft genannt wurde, war, okay, ich habe aber keine Lust, Flyer zu verteilen. Also,
ja, dann lass es.
Genau. Welche Aufgaben gibt es? Weil ich glaube, viele Menschen haben entweder die Vorstellung, okay, dann gibt es ja den Bundesvorstand, das sind irgendwie die in der ersten Reihe. Will ich vielleicht nicht oder will ich, aber es ist unwahrscheinlich oder ich will gar nicht in der Politik später arbeiten. Und ja, das ist ja nur für Leute, die später in der Politik arbeiten sollen. Oder ist es für Leute, die keine Zeit haben, was anderes zu machen oder die Flyer verteilen wollen?
Nee, also genau, Flyer verteilen tun wir eigentlich nur während Wahlkämpfen. Das passiert eigentlich nur während Wahlkämpfen. Ansonsten, wir gehen gemeinsam auf Demos, wir malen zum Beispiel Banner für Demos, wir bilden uns weiter. Wenn dich irgendein Thema voll interessiert, kannst du das einfach mitbringen und dann sagen, ich würde mir voll wünschen, mal was über Tierschutz zu lernen. Dann gibt es einen Workshop über Tierschutz demnächst zum Beispiel. Wenn ihr das organisiert, genau, was kann man noch so machen? Natürlich so Feste oder Aktionen, also man kann dann mal zum Beispiel ein politisches Sommerfest machen, grillen und chillen, um so mit anderen Leuten zu sprechen. Also es geht schon oft darum, quasi mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, aber da gibt es auch immer Leute, die keinen Bock haben, mit fremden Menschen zu reden und dann ist man halt die Person, die grillt oder so, hilft ja dann auch weiter. Also dann sind es auch oft so organisatorische Aufgaben. Genau, ich glaube, das Spektrum ist mega vielfältig. Also kommt auch einfach drauf an, worauf die Leute Lust haben. Also bei uns ist es so, dass nicht alle Ortsgruppen das Gleiche machen, sondern in Bayern haben die halt gerade Bock, Flyer zu verteilen. Und in Schleswig-Holstein denken die sich so, wir würden uns voll gerne mal weiterbilden. Dann machen sie halt einen Workshop. Also es ist immer unterschiedlich.
Sind junge Parteien sich insgesamt näher? Also würdest du sagen, dass wenn jemand politisch aktiv ist, ihr dann auch euch eher untereinander austauscht? Jetzt beispielsweise mit der Linksjugend Solid oder mit den Jusos, vielleicht auch Junge Union, Julis. Also würdet ihr sagen, ihr seid da offener als die erwachsenen Parteien in Anführungszeichen?
Also wir treffen uns genau öfter mal mit den Jusos und auch immer mal mit Solid, aber die sind so ein bisschen unorganisiert und lost, deshalb ist es immer ein bisschen anstrengend mit denen. Genau, mit den Julis und der JU, da haben wir nicht so viel zu besprechen, ehrlich gesagt. Da treffen wir uns nicht so oft, weil die schon, also wir brauchen uns ja nicht sagen, was wir einander die ganze Zeit scheiße finden. Es lohnt sich nicht so, aber genau, mit den Jusos treffen wir uns schon sehr oft.
Was unterscheidet aber in den Grundsätzen die grüne Jugend von der, ja, Linksjugend Solid? Weil ich habe oft gehört jetzt auch irgendwie von Leuten, die überlegt haben, wo sie hinwollen, ja, okay, was ist denn da der Unterschied eigentlich? Und ja, es gab ja jetzt auch den Rücktritt und eben diese Abspaltung aus der grünen Jugend.
Ich kann gar nicht so gut sagen, was Solid die ganze Zeit macht, ehrlich gesagt. Deshalb kann ich es, glaube ich, nicht so gut beantworten. Aber grundsätzlich sind wir halt Jugendorganisationen von anderen Parteien. Also wir versuchen, auf die Grünen einzuwirken und Solid versucht ja, auf die Linken einzuwirken. Und genau, das heißt zum Beispiel, dass ich immer in den Bundesvorstandssitzungen der Grünen sitze, in den Fraktionssitzungen, im Bundestag sitze und so. Wir da unsere Meinung äußern, aber auch wenn Leute in Ortsgruppen aktiv sind, also genau in Kommunen oder Städten, dass die dann da mal in eine Ratssitzung gehen können oder eben wenn sie sich was wünschen, dass die Bank umgestellt wird, dann sagen sie den Grünen Bescheid und Solid würde halt den Linken Bescheid sagen. Ich glaube, das ist halt der größte Unterschied und trotzdem sind wir eigenständig. Also das heißt, wir finden nicht alles, was die Grünen machen, komplett geil. Und jetzt zum Beispiel im Wahlkampf haben wir auch unsere eigenen Flyer verteilt, wo quasi es mehr um grüne Jugendinhalte ging. Und die Leute, die wollten, konnten grüne Flyer dazu verteilen. Die Leute, die nicht wollten, haben halt keine grünen Flyer dazu verteilt.
Wie viele Menschen aus der grünen Jugend wollen später in die Politik?
Das ist ja wieder die Frage, was heißt wollen in die Politik? Also was ist die Definition
von Politik?
Wollen PolitikerInnen
werden.
So im Parlament?
Genau.
Ja, Mann, also ich meine, Parlamente sind auch begrenzt, ne? Am Ende können da ja gar nicht so viele Leute rein, deshalb, also nicht so viele. Die meisten Leute machen das halt, weil es eine coole Zeit ist, weil es eine coole Gruppe ist, weil sie Bock auf Demos haben, weil sie, genau, sich gerne für eine bessere Welt engagieren wollen. Aber die meisten Leute machen es nicht, also um es ins Parlament zu kommen, ehrlich gesagt.
Die Junge Union hat ja trotzdem die meisten Mitglieder. Also würdest du sagen, die haben einfach momentan noch die beste Party oder woran liegt das?
Nee, die haben einfach, also die können ja das doppelte Alter abgreifen wie wir. Das ist natürlich dann auch einfacher, größer zu sein, wenn man da drin sein darf, bis man sich nicht mehr jung fühlt. Glaube ich, würde das länger dauern als bis 27 bei den meisten Leuten.
Für wen sind die Jugendparteien, wenn du jetzt ein Alter sagst? Also wenn du jetzt sagst, ein Durchschnittsalter, für wen ist eine Jugendpartei gedacht?
Also bei uns kann man Mitglied werden ab 0, bei anderen, glaube ich, ist es später. Ich würde sagen, so richtig lohnen und mitkommen tut man so, wenn man 12 bis 14 ist, weil sonst ist es, glaube ich, schon einfach anstrengend oft, mit so, genau, dann so 20-Jährigen zu chillen. Genau, aber wir haben Leute, die 14, 15, 16 sind, das sind relativ viele, aber auch, genau, die älter sind, die studieren. Es kommt auch immer total auf die Stadt an. Also in den Studiestädten sind wir tendenziell ein bisschen älter und da, wo eher Schulen oder so ein Umkreis sind, sind wir ein bisschen jünger.
Jetzt nochmal zu konkreteren Maßnahmen. Es ist jetzt eine, ja, semi-elegante Überleitung, aber was muss sich im Bildungssystem ändern? Welche konkreten Maßnahmen hast du im Kopf, die, ja, Ungerechtigkeit dort irgendwie verhindern können, beziehungsweise die das erstmal ausgleichen?
Was wir als grüne Jugend in den Ländern halt oft sagen, ist, dass wir zum Beispiel nicht wollen, dass die Grundschule schon ab der 4. oder 6. Klasse endet, weil das halt bedeutet, dass man dann so zugeteilt wird nach Leistung. Und wir glauben, das ist nicht besonders fair, sondern wir mögen das Prinzip der Gemeinschaftsschule, wo man also bis zur 10. Klasse gemeinsam lernt und da dann auch verschiedene so ein bisschen Wissensstufen da sind, weil wir glauben, davon können Menschen nur profitieren. Zum Beispiel anstatt da schon genau nach der 4. oder 6. Klasse ja so zu gucken, wie klug bist du, so wie gut können wir dich noch fördern, das ist einfach unfair. Wir finden zum Beispiel auch, dass Privatschulen Privatschulen gehören abgeschafft, genau, weil wir glauben, dass es halt gut wäre, wenn die Bildung für alle Menschen in Deutschland gut ist und dass alle Menschen auf eine gute Schule gehen können, statt dass man so Elite-Sachen schafft, wo eben besonders kluge und besonders reiche Kinder hin können. Das finden wir einfach nicht fair. Genau, das sind so zwei Punkte.
Es wurde ja auch, glaube ich, versucht von der Politik in, ich meine, Hamburg. Und dann gab es einen Volksentscheid, der von verschiedenen, ja, Eltern organisiert wurde. Und am Ende hat sich die Bevölkerung dagegen entschieden. Was glaubst du, warum gibt es da Menschen, die sich dagegen sträuben? Die meinen, okay, nein, wir wollen keine Gemeinschaftsschulen. Wir wollen Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen. Mhm.
Naja, das ist wieder eine Frage von Privileg. Also die Menschen, die auf ein Gymnasium gehen, glaube ich, haben dann oft das Gefühl, als müssten sie quasi weniger lernen oder mit, also ich mache jetzt Anführungszeichen, dummeren Menschen zusammenzulernen. Und ich glaube, aber am Ende würden alle davon profitieren. Aber unser System ist ja auf Leistung aufgebaut. Also Menschen haben ja auch, wenn wir sagen zum Beispiel Noten abschaffen, haben Menschen Angst, dass sie dann nicht mehr gut studieren könnten oder so. Und ich glaube, dass man eben genau diese Angst, keine Leistung mehr bringen zu können, den Menschen abnehmen muss oder auch da das System verändern muss, damit eben Leistung nicht mehr das primäre Ziel von Schule ist. Und genau, solange es das aber noch ist, verstehe ich, dass Menschen davor Angst haben vielleicht.
Also nur Gymnasiasten haben Angst davor oder?
Na, ich glaube, dass sich das System, also das Schulsystem ändern muss. Ich glaube, natürlich haben vielleicht auch Menschen, die auf eine Realschule gehen, keinen Bock mit diesen Elitekindern, wie sie gerade gelabelt sind, so ein bisschen zusammen zu sein, weil es ja auch, also ist ja auch eine Abgrenzung so von Menschen, mit denen man vielleicht weniger zu tun haben will. Aber wenn wir diese Abgrenzung gar nicht mehr haben, wenn niemand ja mehr weiß, wer denn auf ein Gymnasium gekommen wäre, weil es einfach die Möglichkeit nicht mehr gibt, weil alle zusammen lernen, dann glaube ich, würde das auch dazu beitragen, eine Gesellschaft weniger zu spalten.
Ihr schaut ja, dass ihr die Grünen paritätisch gestaltet, dass zumindest immer ja 50%, ich glaube momentan sogar drüber, generell auch meistens über der 50%-Quote quasi Frauen in Spitzenpositionen, Ämtern generell dort sind. Die Grünen werden ja auch größtenteils von Frauen gewählt, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wie guckt ihr da vielleicht auch irgendwie auf ja, soziale oder zumindest finanzielle Herkünfte? Ich finde das Wort sozial irgendwie immer schwierig in dem Kontext, aber habt ihr da irgendwie jetzt nicht eine Quote, aber schaut ihr da, wen ihr fördert auch?
Als Grüne Jugend auf jeden Fall. Da haben wir gerade vor allem eine Förderung von Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Das geht natürlich oft mit einer finanziell schlechteren Lage einher, aber muss ja auch nicht. Also da werden nicht nur Menschen in finanziell schlechteren Lagen gefördert. Genau, wir haben neu jetzt hoffentlich ab nächstem Jahr auch eine oder entwickeln eine Inklusionsstrategie, also für Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen und auch chronischen Erkrankungen. Genau, also wir haben die Gruppen bisher vor allem am meisten im Blick, aber wir schauen zum Beispiel, dass alle Menschen es sich leisten können, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Also wir nehmen Teilnahmegebühren, aber alle Leute können sich ohne Begründung zum Beispiel davon freistellen lassen oder so. Also uns ist wichtig, dass Menschen nicht, nicht ein Engagement verwehrt wird, weil sie kein Geld haben.
Genau, wie könnte sich denn die Politik insgesamt verändern? Also die Politik ist jetzt so ein geflügeltes Wort. Mhm. Wie könnte sich beispielsweise der Bundestag verändern, damit er offener ist für beispielsweise Menschen mit körperlicher Behinderung oder mit anderen Einschränkungen?
Ja, das Problem ist, dass es ja durch unser Wahlsystem halt an Wahllisten liegt. Also die Parteien stellen ja über Listen Menschen auf, die sie im Bundestag haben wollen oder über Wahlkreise. Und da müssten eben Parteien darauf achten, diese Listen quasi nach mehr Diversitätskriterien zu besetzen. Ich glaube schon, dass wir darüber nachdenken müssen, also wir können ja nicht Quoten für alles einschaffen. Also wir können nicht, genau, nicht alle Quoten bringen dann irgendwie weiter, sonst haben wir vor allem am Ende eine Quotenliste. Genau, aber ich glaube, deshalb braucht es vor allem Förderung in den Parteien. Also der Bundestag ist ja nur der letzte Schritt oder Landtage in den Parteien vorher, damit Menschen sich engagieren und einbringen. Ich glaube, das ist die Verantwortung aller Parteien. Das machen die Grünen schon ganz gut.
Gibt ja auch viele Menschen, die sagen, okay, es sind ja jetzt schon über 50% Frauen bei den Grünen. Warum gibt es immer noch?
Ist nicht, übrigens. Wir haben noch keinen paritätisch besetzten Landesverband. Also wir haben immer noch einen Überschuss an Männern, quasi nicht in Ämtern, weil da quotieren wir, aber in der Mitgliedschaft sind wir noch nicht leider 100% über 50% Frauen. Von daher Frauen noch eintreten oder Finterpersonen.
Ich meine tatsächlich aber auch die Ämter, weil da gibt es ja die Quote. Aber das ist, sonst wäre das tatsächlich auch so ein Ding. Ich glaube, man würde tatsächlich meinen, dass es mehr MitgliederInnen gibt als Mitglieder. Ja. Das ist vielleicht auch so dieser Blick, dass sobald eine Frau in der Gruppe ist, ist es halb Frauen. Aber
es ist ja voll, also genau, aber das ist ja schon cool, weil das natürlich auch andere Frauen oder eben Finterpersonen empowert, in der Politik zu sein. Also wenn ich natürlich alleine in eine Gruppe Männer muss, ist viel scarier, als wenn da schon ein, zwei andere geile Frauen sind. So. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, da auch die Personen strukturell zu fördern, um eben dann auch so einen Effekt zu haben, dass mehr nachkommen.
Okay, aber wofür braucht es die Quote dann noch, wenn es mehr als 50% in Spitzenpositionen sind?
Das ist eine gute Frage, weil es ja ein gesellschaftliches Abbild ist. Also ich glaube, würden wir die Quote in diesem Moment quasi ditchen, würde das dazu führen, dass wieder sehr, sehr viele Männer in diesen Positionen sind, weil eben die Quote noch gebraucht ist, weil wir ein Abbild der Gesellschaft sind. Und es gibt so viele Männer, wirklich auch in den Grünen, die immer wieder sagen, Frauenquote, mega unfair, ich will auch auf dieses Amt, so nur weil sie eine Vagina hat, so darf sie jetzt dahin, so nach dem Motto. Und diese Männer wird es halt auch weitergeben und diese Stimmen werden dann halt auch stärker werden, weil man Privilegien halt eben nicht so gerne abgibt. Und wenn 50% Frauen da sind, bedeutet das ja auch, dass es nur 50% Männer sein können höchstens. Und genau, bis sich eine Gesellschaft nicht geändert hat, muss es deshalb, glaube ich, leider bleiben.
Auf deiner Website steht ja auch, dass du vor allem für Gleichberechtigung unter anderem auch ja, dich einsetzt und für Geschlechtergerechtigkeit. Wie kann das auf den Social-Media-Kanälen auch beispielsweise umgesetzt werden, generell auf Social Media?
Also wir hatten ja eben schon über Plattformregulierung gesprochen. Wir müssen Plattformen mehr regulieren, dass auch Hate Speech und andere Sachen da halt nicht mehr so einen großen Raum einnehmen. Ich finde aber auch, oder ich möchte auch klarstellen, dass oft wird es aus einer Opferperspektive beschrieben. Also die arme Jette wird Opfer von Online-Hass. Die arme Jette wird von Nazis attackiert. Und genau das bringt denen ja nur genau das, was sie wollen. Ich bin kein Opfer. Ich werde online attackiert, weil ich so eine große Plattform habe. Weil 20.000 Menschen, wenn ich was auf Instagram poste, zuhören und das sehen. Und dann Männer versuchen, sich auch den Raum zu nehmen, da irgendwas zu sagen. So. Und ich finde das aber vernachlässigbar. Ich würde viel lieber, auch in ganz vielen anderen Interviews, es liegt jetzt nicht an dir, sonst ist ein grundsätzlich strukturelles Problem, darüber reden, was ich für Dinge poste, ein Reel zu Sondervermögen für Seenotrettung oder andere Dinge, die mir wichtig sind, als die ganze Zeit nur darüber zu reden, welche Scheißes Männer irgendwelche Kommentare schreiben. Damit geben wir ihnen irgendwie so viel Raum und ich bin kein Opfer. Ich bin so eine der krassesten Stimmen für Feminismus, gerade in Deutschland. Ich bin eine der jüngsten Politikerinnen, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen in Deutschland. So, das ist doch komplett geil. Dann lass die paar Männer doch da ihre Scheiße schreiben.
Nee, alles gut. Also mir ist das auch aufgefallen tatsächlich. Also die meisten Frauen, die jetzt auch irgendwie beispielsweise, irgendwie in die Frauenpolitik gesteckt werden, in die Familienpolitik, die haben teilweise nicht so die Expertise da drin. Das meine ich gar nicht abwerten, sondern das ist einfach so ein, okay, du bist eine Frau, du gehst jetzt mal dahin. Ja. Oder ach so, das ist ja dein Thema. Von daher hätte ich dich auch noch dazu gefragt. Also es ist ja dann auch oft so, dass du quasi, wenn du jetzt dazu gefragt wirst, du willst ja trotzdem was dazu sagen. Also du hast ja einen Standpunkt da. Verweist du dann auf andere Menschen oder sagst du dann, okay, ich möchte lieber darüber reden?
Ich kann mir halt schon jetzt als Sprecherin der Grünen Jugend aussuchen, über welche Themen ich rede. Und solange ich das Gefühl habe, ich muss nicht weniger über Asylrecht reden, wenn ich mehr über Feminismus rede, also wenn ich beides quasi schaffe, spreche ich trotzdem über Feminismus, weil ich glaube, da schon eine Perspektive drauf habe, die oft medial gerade nicht so abgebildet ist, weil ich ja schon sehr links und vielleicht auch sehr radikal in meinen Ansichten bin. Und dann finde ich halt geil, wenn das auch einen Raum im medialen Diskurs bekommt. Ich glaube, ich bin da halt in einer guten Position. Ich glaube, andere Frauen werden da eher noch in Dinge reingedrängt.
Du hast ja auch gesagt, dass online meistens diese Sachen dann aufploppen, dass das diese Aufmerksamkeit bringt Richtung, okay, ist sie jetzt Opfer? Sie hat, keine Ahnung, ein Bikini an in dem Punkt. Wie könnte man denn die sozialen Medien, wenn man sie regulieren sollte, regulieren, um sowas zu vermeiden?
Naja, einfach Fake News und Hate Speech mehr regulieren und auch aufklären, also einfach mehr löschen. Wie viel Vergewaltigungsandrohung ich zum Beispiel bekomme oder auch andere Gewaltandrohungen, das kann eine KI mittlerweile rausfiltern, das muss man nur wollen als Plattform. Und wer das eben nicht tut, müsste halt bestraft werden von der EU zum Beispiel. Ganz einfach, aber passiert halt gerade nicht.
Zum Ende kommt noch eine Frage, die ein bisschen plakativer ist, aber die ich auch von vielen gehört habe. Geht der Klimawandel denn jetzt unter, wenn jetzt auch noch die Grünen den Fokus auf Sozialpolitik legen? Also oft, typischerweise wird ja dann an die SPD oder an die Linke gedacht. Mhm. Was sagst du dazu?
Na, ist ein bisschen lustig, weil so Frauen werden so in das Feminismus-Thema gedrängt und die Grünen werden so in das Klimawandel-Thema gedrängt. So eigentlich, so es betrifft uns alle und unsere Lebensrealität und so der Planet oder die Menschen auf dem Planeten sterben irgendwann, wäre doch eigentlich gut, wenn alle Parteien sich drum kümmern und dann können die Grünen auch Sozialpolitik machen. Es ist irgendwie traurig, dass es nicht Realität ist. Deshalb, ich finde es schon wichtig, gerade auch Sozialpolitik zu machen und genauso wichtig wäre es, dass andere Parteien auch sich um quasi Klimagerechtigkeit kümmern. Und das sind ja auch nicht zwei getrennte Themen, sondern für mich gehört das zusammen, weil wenn größere Dürren kommen, dann fliehen mehr Menschen. Wenn in Deutschland immer mehr Trinkwasser privatisiert wird, bedeutet das, dass Menschen mehr Geld für ihr Trinkwasser bezahlen müssen. Trinkwasser wird aber knapper werden. Das heißt, nur noch reiche Menschen können sich das leisten. Also das sind ja alles total die Zusammenhänge. Und deshalb kann man Sozialpolitik ja auch nicht unabhängig von Klimawandel und Klimaschutz denken, auch weil eben reiche Menschen vor allem dafür verantwortlich sind, das Klima zu zerstören und arme Menschen aber vor allem darunter leiden, wenn der Klimawandel immer stärker wird. Und deshalb muss man das zusammendenken.
Jetzt heißen die Grünen ja auch die Grünen und haben ein grünes Logo. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die anderen dann die Linke heißen oder eben Sozialdemokraten.
Aber kann Klimaschutz nicht links sein? Und sind Sozialdemokraten nicht irgendwie, finden die das Ende der Welt nicht irgendwie kritisch?
Ich frage mich nur, woran das liegt.
Aber so die Linke, also links sein heißt für mich auch Lebenswelten zu erhalten. Wenn es das für die Linke nicht heißt, dann weiß ich, warum ich nicht in der Partei bin.
Okay, jetzt haben wir zum Schluss, das war ein sehr guter Abschluss, aber wir haben zum Schluss nochmal die Kategorien. Der Status quo. Be real, dein Gefühl zur aktuellen politischen Lage in einem Wort und einmal deine Bildschirmzeit.
Ein Wort für die aktuelle politische Lage. Aufbruch? Aufbruchsstimmung? Oder, also, wir brauchen wieder Aufbruchsstimmung. Es ist jetzt nicht ein Wort. Und meine Bildschirmzeit, warte, da muss ich gucken. Wo guckt man das nach? Hier irgendwo, ne?
Kommt drauf an, ob du, was du für ein Handy hast.
Ein iPhone, hier, Bildschirmzeit. Heute ist auf jeden Fall nicht gut. Wir brauchen ja gestern oder so. Heute sind einfach 1 Stunde 45, weil wir morgens aufnehmen. Gestern waren 4 Stunden 44, 4 Stunden 26, 4 Stunden 56. Ja, aber ich würde sagen, ich war die letzten Tage nicht so viel. Ich hätte gedacht, da steht 8 Stunden, aber hier steht nur so 4 bis 5 Stunden. Das finde ich ein bisschen krass. Ja, also anscheinend 4 bis 5 Stunden. Ich dachte, es sind 8.
Ja, sehr stolz auf dich.
Danke.
Okay, zu unserer nächsten Kategorie. Wahlkampf. Nenn uns einmal das Cringeste aus dem letzten Wahlkampf, was ja, die Grünen deiner Meinung nach gemacht haben.
10-Punkte-Plan von Robert Habeck.
Das war schnell. Welches Meme spiegelt dich am besten wider? Womit identifizierst du dich?
Ich hasse Memes. Ich habe keine Ahnung von Memes. Ich verstehe das nicht. Ich finde das nicht lustig. Ich weiß nicht, was ein Meme ist. Ich check das nicht.
Okay, auch nicht ich muss raus.
Ich weiß wirklich nichts von Memes. Ich kann mir nicht weiterhelfen. Ich finde das ganz komisch. Ich kenne so welche, wie die mit dem Finger, die so auf diese Katze zeigt oder so, weil ich davon die Reality-Show gesehen habe. Aber so mehr, I don't know. Es tut mir leid.
Ist auch gut, nehmen wir. Wenn du einen Laber-Podcast mit der nächsten Person hier im Format machen würdest, ich sag nicht, wer es ist und welche Partei, wie würde der Laber-Podcast heißen? Pitche mir einen Podcast. Eine Person aus einer Jugendpartei.
Aus der Jugendorga. Also, ich fände es komplett lustig, mit einer Person einfach so joggen zu gehen und dann wird man, irgendwann muss man so richtig ja dann hecheln und ist so richtig außer Atem und dann so, aber während des Laufens so über politische Dinge zu sprechen und dann kommt man so mega durcheinander. Also irgendwas, was Leute so richtig aus dem Konzept bringt.
Das fändest du gut?
Ja, also so, ja, ich habe dieses Ganze so, die ganze Zeit dann drüber zu reden, was die Parteien für einen Unterschied machen, ist ja irgendwie affig. Wir kennen uns ja auch. Also ich sitze ja mit den ganzen auf dem Podium, das ist einfach für mich voll langweilig. Deshalb, dann könnte ich direkt meinen Sport mit abarbeiten in dem Moment.
Sehr gut, das ist Multitasking.
Ja.
Das ist auch PolitikerInnen-Mindset, immer alles gleichzeitig machen. Okay, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Es war sehr spannend und den Pitch werde ich auf jeden Fall mitnehmen, kann ich ja der nächsten Person vorschlagen.
Mhm.
Mal gucken, was die dazu sagen. Und genau, an die ZuhörerInnen würde ich sagen, holt euch eine Zimtschnecke oder einen Apfel-Zimt-Tee. Ich sitze hier mit Zimt-Tee im Studio und bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche. Hört euch gern noch die anderen Folgen an. Unter Zimt und Zukunft Podcast findet ihr uns auf Instagram und die Website, die erreicht ihr über die Shownotes. Unterstützt uns ansonsten gern auf Steady oder Patreon.